Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, auf die ich mich mit Blick in diese Runde sehr freue, sehr gespannt bin, weil wir nicht allzu oft die Gelegenheit haben, ganz offen und direkt über das zu sprechen, was heute deutscher Schulalltag ist. Da ist zum einen Barbara Mächtle, Schulleiterin in Ludwigshafen, die unserer Einladung gefolgt ist, obwohl sie nicht nur Erfolgsmeldungen zu verkünden hat. Sie ist Schulleiterin an der Gräfenau-Schule. Da klingelt es beim einen oder anderen, Grundschule in Ludwigshafen, die jetzt zum wiederholten Mal deutschlandweit Schlagzeilen gemacht hat, weil reihenweise Erstklässler nicht versetzt wurden und wiederholen müssen. 2023 waren es, glaube ich, 40 Kinder von 126. In diesem Sommer wieder ungefähr 40 Kinder. Das Urteil war sehr schnell gefällt. Fassungslosigkeit bis hin zu harscher Kritik. Wie kann sowas passieren? Was für ein Versagen? Aber stimmt das so? Passt das so zusammen? Denn hier sitzt eine sehr engagierte Pädagogin, eine, der ihre Kinder eben nicht egal sind. Deswegen die Frage, was läuft da schief? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und könnte es vielleicht sogar sein, wollen wir Katja Rininsland fragen, dass Barbara Mächtle einfach nur eine Tür aufgemacht hat, die ziemlich lange zu war, nämlich die Tür zu einer neuen Ehrlichkeit, zu einer besseren Art und Weise, wie wir darüber reden. Katja Rininsland ist Vorsitzende des Stadtelternbeirats in Frankfurt, Juristin, glaube ich, von Haus aus, hat selbst drei Kinder, die alle aufs Gymnasium gehen und stellt eine einfache Frage, nämlich, wenn jeder siebte Bewohner von Frankfurt ein Schüler ist. Warum werden sie dann mit derart wenig Wertschätzung behandelt? Dazu muss man wissen, Frankfurter Schulen sind offenbar nicht nur ziemlich überlaufen, ungefähr, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 30%, also fast jeder dritte Schüler in Frankfurt wird in einer Containerschule unterrichtet, in denen es zum Teil so aussieht, wie auf diesen Bildern hier, weil sie schon sehr lange da stehen. Manche, so berichtet sie, seit 15 Jahren und auch ihre eigenen Kinder sind jetzt, glaube ich, im achten Jahr in einer reinen Containerschule. Wie kann das sein? Herzlich willkommen, freue mich sehr.
Danke.
Ja, und auch an Engin Chartik die gleiche Frage, wie kann das sein? Er leitet seit Anfang des Jahres, glaube ich, die Friedrich-Bergius-Schule im Südwesten Berlins, die noch im November des Vorjahres Schlagzeilen gemacht hat als Schule der Schande und ähnliches mehr. In einem Brandbrief haben damals die Lehrer von hoher Gewaltbereitschaft berichtet, von verbalen Übergriffen, von gefüllten Plastikflaschen, die mit voller Wucht und gezielt auf Lehrer geworfen wurden. Rund 70% der Siebtklässler, so hieß es damals in diesem Brief, seien nicht in der Lage, eine analoge Uhr zu lesen. Die gute Nachricht ist, das ist offenbar anders, seitdem er als Schulleiter übernommen hat. Man kann also Dinge offensichtlich ändern. Wie hat er das gemacht? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, wenn man zynisch wäre, dann würde man sagen, der andere Weg, um Probleme in dieser Art aus dem Weg zu gehen, ist offenbar einfach keine Schule zu haben. Davon berichtet Steffen Burchardt, SPD-Landrat aus Sachsen-Anhalt. Der sagt, an manchen Schulen bei uns in Sachsen-Anhalt gibt es phasenweise 30% Unterrichtsausfall. Und ich kann das, sagt er, an meinen eigenen Kindern sehen. Die gehen an manchen Tagen gar nicht mehr in die Schule. An anderen dauert der Unterricht gerade mal 2 Stunden lang. Ist das der Grund, wollen wir fragen, warum eine aktuelle Bildungsstudie zum Ergebnis kommt, dass die Leistungen insbesondere in Mathe, Bio, Physik, Chemie immer schlechter werden? Herzlich willkommen, freut mich sehr. Ja, erstmal toll und Respekt dafür, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Wir versuchen das ja immer wieder, über Bildung, über Schulen zu reden und insbesondere über das, was an der Basis stattfindet. Und in den vergangenen Jahren haben uns reihenweise Absagen eingehandelt und eingefangen. Das ändert sich jetzt offenbar und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie heute hier sind. Vielleicht ganz offen an Sie in der Runde die Frage, welche Note, welche Zensur würden Sie dem deutschen Schulsystem geben? Vielleicht fangen Sie mal an.
Uiuiui.
Spontan.
Ein ausreichender Moment.
Ausreichend?
Ja.
Okay. Sie, Herr Chartin?
Ich wäre auch bei einer 4+. Ich habe ja ein großes Herz.
4+?
Ja, ich habe ja Herz für die Menschen, die im System arbeiten. Mhm. Ich glaube, denen würde ich das Plus widmen.
Okay, wow. Frau Rininsland?
Ich wäre auch so bei einer 3, würde ich sagen.
Mhm. Und Sie, Herr Burcher?
Ich würde differenzieren, insgesamt versetzungsgefährdet, aber wir haben tatsächlich auch viele Lehrerinnen und Lehrer, die da mit Herzblut ihren Job machen. Denen möchte ich kein Unrecht tun, aber die Gesamtsituation ist auf jeden Fall bedenklich.
Wir wollen hier heute auch, um das klarzumachen, ne, wir wollen nicht irgendjemandem die Schuld dafür zuweisen, dass es läuft, wie es läuft, von denen, die an den Schulen arbeiten. Ich finde, wir können froh sein, dass wir noch engagierte Lehrer haben, die das jeden Tag tun. Um die geht's im Kern nicht. Wir haben offensichtlich ein strukturelles Thema. Und wenn wir jetzt gerade in dieser neuen Bildungsstudie lesen, in Mathe verfehlen knapp 9% aller 9-Klässler die Mindeststandards für den Hauptschulabschluss und rund 34% den für die mittlere Reife. Frau Mächte, was sagt Ihnen das?
Das sagt, dass die Probleme, die in der Grundschule auftauchen, gerade weitergereicht werden. Im Endeffekt, wir wissen das. Auch wir geben oft Kinder an die weiterführenden Schulen ab und denken, um Gottes Willen, eigentlich dürften die auch gar nicht in die 5. Klasse gehen, weil sie die Voraussetzungen einfach nicht haben.
Also Sie sitzen da und überlegen sich, was tue ich hier gerade?
Ja, aber man hat ja keine Wahl. Irgendwann müssen sie von der Grundschule. Klar. Ich habe tatsächlich Kinder, die 6 Jahre Grundschule, auf die sie ein Recht haben, auskosten. Und man denkt aber immer noch, eigentlich bräuchte es doch noch 1-2 Jahre, bis die Grundlagen geschaffen sind, dass man sie auch mit einem guten Gewissen einfach weitergeben kann an die weiterführenden Schulen. Man tut den Kindern keinen Gefallen, man tut den Lehrkräften dort keinen Gefallen.
Eine der Begründungen, Herr Czartik, die man dann immer hört, ist Corona. Sie lachen.
Spielt eine Rolle.
Ja, das spielt eine Rolle. Aber ich habe immer das Gefühl, also jetzt einfach so zu tun, als hättest du die Erklärung Corona und dann ist eigentlich alles erklärt.
Damit machen.
Mir greift das zu kurz, Ihnen auch?
Ja, damit machen wir es uns leicht. Ne? Das heißt, es liegt an Corona, das merkt man an den Jahrgängen. Aber der Negativtrend ist ja schon seit Jahren zu beobachten. Das ist also nicht erst seit Corona, sondern vorher haben viele Jugendliche auch diese Standards nicht erreicht. Und das ist eben erschreckend. Und wir entlassen Jugendliche tatsächlich nach 10 Jahren Schule, ohne die Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Also das passiert durchaus.
Es gibt eine irre Zahl dazu, Herr Burchert, vielleicht an den Politikern der Runde. Als Landrat sind Sie das ja deutschlandweit. Verlassen mittlerweile über 60.000 Schüler, die Schulen ohne Abschluss. Das ist ein 10-Jahres-Hoch. Die Abbrecherquote in den letzten 10 Jahren gestiegen von 5,5 auf fast 8%. Ich hatte hier für die Sendung immer so die Zahl 50.000 im Kopf. Mittlerweile sind wir bei über 60.000. Das heißt, wie viele Bildungsverlierer produzieren wir da eigentlich und was bedeutet das für eine Gesellschaft?
Also insbesondere bedenklich. Allerdings darf man nicht vergessen, dass alle Förderschulen dort mit reingerechnet werden. Das heißt, die Schüler, die von vornherein eigentlich gar nicht die Chance haben und auch nicht das Bildungsziel, mit dem vollständigen Abschluss die Schule zu verlassen. Aber der Vollständigkeit halber nur. Natürlich haben wir trotzdem genügend Abbrecher und das ist die Gruppe, die mir eigentlich am meisten Sorgen macht.
Also wenn der Trend wäre gleichbleibend oder eher rückläufig.
Wir haben aufwachsende Förderschulen. Wir haben in Sachsen-Anhalt rückgängige Schülerzahlen, aber gleichzeitig einen höheren Bedarf von Schülern an Förderschulen, sodass ich momentan gehalten bin, eine neue Förderschule zu bauen in meinem Landkreis. Und so geht das meinen Nachbarlandkreisen ganz genauso. Also in Sachsen-Anhalt haben wir weniger Schüler, aber gleichzeitig entstehen überall neue Förderschulen.
Und die fließen dann zum Teil auch in diese Statistik ein.
Die Zahl zeigt einfach nur, dass wir als Schule, als System nicht mehr in der Lage sind, alle Schülerinnen und Schüler abzuholen. Das funktioniert eben nicht mehr. Das macht diese Zahl deutlich. Und rein marktwirtschaftlich können wir es uns gar nicht erlauben, nicht mal einen zu verlieren. Und wenn es 60.000 sind jedes Jahr, dann ist es eine Zahl, die eben uns alle erschrecken lässt, weil sie nicht einen Anschluss haben. Also die Jugendlichen haben keine Anschlussperspektive, weil sie eben die Schulzeit ohne Abschluss verlassen. Und das sollte uns sozusagen aufhorchen lassen.
Frau Mächle, was wird aus diesen Kindern? Was passiert mit denen?
Also wir in der Grundschule sehen sehr wohl, dass auch wir immer mehr Kinder haben, die die Grundschule ohne Abschluss verlassen. Und erfahrungsgemäß fangen die sich auch nicht mehr. Also das ist uns wohl bewusst. Die gehen, müssen ja eine weiterführende Schule. Aber uns ist schon bewusst, dass diese Kinder dort auch keinen Abschluss machen werden. Das ist einfach so ein Erfahrungswert. Wen wir in der Grundschule nicht auffangen können, der ist ja in den allermeisten Fällen wirklich verloren und geht dann ohne Abschluss weiter und auch ohne Perspektive, wie du gerade sagst. Ne?
wir können die Defizite im Prinzip gar nicht mehr aufholen. Mhm. Das, was in der frühkindlichen Bildung oder auch in der Grundschule mhm. eben in den Familien oder bei dem Schüler schief läuft, in Anführungsstrichen, kann man kaum noch aufholen.
Mhm. Frau Hinestand, Ihre Kinder sind alle drauf im Gymnasium. Mhm.
Ja.
Über die bauliche Situation sprechen wir gleich mal. Ich kannte diese Zahl nicht. Ich hatte das irgendwie erschüttert. 30% der Frankfurter Schüler?
Das beruht auf einer Umfrage, die wir selber im Stadtelternbeirat durchgeführt haben. Da haben natürlich die Schulen geantwortet und die Schulgemeinde hat geantwortet. Und es kommt aber hin mit unseren Einschätzungen.
Die werden in Containern beschult?
Container, komplett als Containerschule oder eben auch, dass Container zusätzlich zu dem Schulgebäude aufgestellt werden, ja. Wenn die Schulgebäude aus allen Nähten platzen, weil keine Räume mehr da sind, weil immer mehr Schüler auf die Schule kommen, obwohl eigentlich überhaupt kein Platz mehr da ist, dann werden zusätzlich Container aufgestellt.
Mhm. Wenn wir über die Frage reden, was das mit einer Gesellschaft macht, bevor wir gleich mal in die einzelnen Geschichten ein bisschen reingehen, weil die jede gleichermaßen augenöffnend ist. Was würden Sie sagen als jemand, der ja auch dann im Grunde ein ganzes Milieu im Blick hat? Was macht das mit einer Gesellschaft? Was passiert da, wenn wir uns über 60.000 Abgänger von Schulen ohne Abschluss leisten? In einer immer älter werdenden Gesellschaft, in der wir jeden Jungen ganz dringend brauchen.
Ja. Also ich muss zu den Förderschulen nochmal eingreifen. Wir haben in Frankfurt ja auch Förderschulen. Mhm. Und die sind schon darauf ausgerichtet, dass die Kinder auch einen Abschluss machen. Genauso wie andere Schulen.
Mhm.
Also die Eltern geben ihre Kinder nicht dorthin. Wir haben verschiedene Schwerpunkte, geistige Entwicklung zum Beispiel. Aber die Kinder sollen dort einen Abschluss machen, genauso wie auf einer Regelschule. Und ansonsten kann man nur sagen, also wir beklagen uns über Fachkräftemangel. Aber jeder, der diesen Fachkräftemangel bemängelt, der kennt anscheinend unser Schulsystem nicht. Denn dann müsste man nämlich dort ansetzen und schon im Kindergarten eigentlich eine angemessene Förderung für jedes Kind gewährleisten.
Mhm. Wenn wir da mal reingehen, Herr Czartik, wie wichtig ist Sprache? Sie sagen, es gibt Milieus, in denen die Sprachdefizite so enorm sind, dass diese Menschen nicht erfolgreich durch dieses System kommen werden. Das ist von vornherein klar. Und Sie sagen, glauben Sie mir, das ist nicht nur bezogen auf migrantische Jugendliche. Was heißt das?
Ja, Sprache ist fundamental. Sie hatten die Bildungsstudie angesprochen, dass die Werte in den Naturwissenschaften nach unten geht, liegt natürlich auch an den Sprachdefiziten, dass die Jugendlichen in der 7., 8. Klasse bis zu 70% die Mindeststandards im Lesen nicht erreichen. Und wenn man Sprache eben nicht hat, um das Mittel zu nutzen, um in den Fachbegriffen zu arbeiten und in den Fächern zu arbeiten, ist der Misserfolg vorprogrammiert. Und tatsächlich beobachten wir, dass es eben nicht nur migrantische Milieus betrifft, sondern armutsbelastete Familien, wo, ich weiß nicht, uns allen ist wahrscheinlich selbstverständlich, dass wir unseren Kindern vorlesen oder vorgelesen haben. Mhm. Solche Dinge spielen in diesen Familien nicht immer eine Rolle. Warum auch immer, das ist kein Vorwurf.
Wir wollen es verstehen, aber hat das zugenommen?
Also die Zahlen belegen zumindest, dass es zugenommen hat, würde ich schon sagen. Und das liegt vielleicht eben auch an der Zunahme dieser Armutsbelastung. Ne? Und Sie hatten migrantisch erwähnt, auch Migration spielt eine Rolle, keine Frage. Mhm. Weil wenn ich Schüler aus der Ukraine habe, die erst ein Jahr hier sind, sind die Sprachdefizite natürlich enorm. Und es gibt auch noch andere Familien, die vielleicht 3-4 Jahre hier sind, aber da ist es ähnlich.
Wenn Sie sagen Ukraine, die Zuwanderung der letzten insbesondere 10 Jahre, wie hat diese enorme Zuwanderung, muss man sagen, das deutsche Schulsystem verändert, respektive überfordert?
Überfordert würde ich definitiv auch sagen, aufgrund der Superdiversität, die uns gegenüber sitzt. Das ist ein Begriff von Aladin Elmar Falani. Das heißt, die Menschen, die uns mittlerweile gegenüber sitzen, die haben so viele individuelle Herausforderungen, die sie mitbringen. Dem können wir als System oder auch die Lehrkräfte vor Ort gar nicht mehr gerecht werden. Da gibt es eben Sprachdefizite, es gibt Traumata, es gibt einen Förderstatus, es gibt verschiedene Aspekte, die wir sozusagen berücksichtigen müssen. Mhm. Und dann alle in demselben Tempo, denselben Stoff zu lernen, ist nahezu unmöglich.
Mhm. Frau Mächle, ich habe es vorhin schon erwähnt, Gräfenau-Schule Ludwigshafen. Ich glaube, es war der Sommer 23, in dem mir das erste Mal untergekommen ist. Und damals schon gedacht, es wäre super, mit Ihnen mal darüber zu sprechen, was da eigentlich passiert. Mhm. Heute ist es endlich soweit. Sie sagen, das ist gar keine so große Sache im Sinne von, das ist gar nicht die große Ausnahme, dass wir mal dutzendweise Erstklässler haben, die wir nicht versetzen. Seit wann ist das so, dass Sie 40 oder 50 Erstklässler jedes Jahr einfach nicht versetzen können?
Also so viel waren es jetzt tatsächlich nicht in früheren Jahren, aber ich bin seit 2004 an der Schule und ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals genauso viele zweite Klassen wie erste Klassen hatten. Also wir hatten schon immer eine erste Klasse mindestens aufgelöst, weil auch damals schon viele Kinder die erste Klasse wiederholt hatten.
Da reden wir von welchem Jahr ungefähr?
Naja, seit 20 Jahren ist das einfach so. Also ich kenne es nicht anders, seit ich an der Schule bin. Und ich kenne tatsächlich auch keine andere Schule, weil ich, seit ich Referendariat gemacht habe, an der Gräfenau Schule bin. Und das war schon immer dort so, auch schon mit meinen Vorgängern. Mhm. Neu ist halt, dass es an die Öffentlichkeit geraten ist, das muss man sagen. Und dass auch die Gesellschaft das so angenommen hat und was mir gar nicht bewusst war, dass die Gesellschaft sich auch so dafür interessiert, für diese Zustände in der Schule. Das war durchaus neu.
Was heißt das? Ich meine, für Zustände an der Schule muss man sich doch interessieren. Wenn Sie das Politikern erzählt haben in der Vergangenheit oder auch heute erzählen, haben Sie das Gefühl, dass das auf echtes Interesse ist?
Also die Zahlen waren ja schon immer bekannt. Wir Schulen müssen ja die Zahlen melden, wie viele Kinder wiederholen, wie viele schaffen den Abschluss nicht. Das sind ja jetzt keine Geheimnisse, die eine Schule mit sich rumträgt. Also die Zahlen werden in Statistiken erfasst, die sind auch einer ADD bekannt. Nur, das weiß ich auch, sie werden sehr ungern durchaus veröffentlicht. Und bis dato kamen solche Zahlen ja auch nicht in dieser Menge und Masse, sage ich mal, in die Öffentlichkeit, dass hier über 40 Kinder, das war damals tatsächlich fast ein Drittel, Wahnsinn, wo wir uns bewegen. In den Nachfolgejahren war es aber jetzt nicht anders, muss ich sagen, weil sich, auch wenn sich kleine Dinge geändert haben in der Schullandschaft, zumindest in Ludwigshafen, in den Grundschulen, so ist das Hauptthema, das uns Grundschulen belastet, nicht angegangen worden. Und das Hauptthema ist einfach, wir bräuchten, wie es vorhin schon gesagt wurde, mehr Förderung im frühkindlichen Bereich, sprich in den Kindertagesstätten auch.
Haben Sie die? Haben Sie die Plätze? Haben Sie die Kita-Plätze, die Sie bräuchten?
Also in Ludwigshafen fehlen, soweit ich jetzt informiert bin, aktuell vielleicht 1100 Kita-Plätze noch. Aber auch die Situation in den Kitas ist ja so, dass die Erzieher gar nicht mehr die Zeit haben, um sich mit Kindern mal hinzusetzen, ein Buch zu lesen, was tatsächlich zu Hause nicht gemacht wird. Also das glaubt vielleicht jetzt auch viele Leute nicht, aber ich habe viele Kinder, die haben zu Hause kein Buch.
Ich weiß.
Und wie soll ein Kind da mit Sprache in Berührung kommen? Und ich habe auch Kinder, die sind in Ludwigshafen geboren und sprechen dennoch kein Deutsch, weil wie in so einer Blase aufwachsen. Die Familiensprache ist nicht Deutsch. In den Kitas wird kein Deutsch gesprochen, weil natürlich der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund sehr groß ist. In der Schule geht's gerade so weiter. Und im Kindergarten ist aber auch nicht die Zeit und der Ort und der Raum, wo man sich mal ein paar Kinder nehmen kann, in Ruhe ein Buch vorlesen kann, mit denen ins Gespräch kommen kann und da auch Interesse an Literatur und der deutschen Sprache einfach zu wecken.
Sie sagen, ich erlebe da Kinder, die fassen zum ersten Mal einen Stift an.
Ja, auch das
und
ist.
Und einen Pinsel und werden sozusagen kreativ.
Das ist auch ein Fakt. Ich mache ja des Öfteren auch Hausbesuche und wenn ich in Wohnungen komme und wüsste nicht, dass dort Kinder leben, würde ich es auch nicht vermuten, weil so die klassische Wohnung, wie man sie sich vorstellt, mit Kinderspielzeug, Mahlzeug, der Durcheinander auch, das sieht man dort nicht. Und das ist den Familien aber teilweise gar nicht bewusst. Die meinen es auch nicht böse, die wollen ja auch alles Beste für ihre Kinder, aber es ist ihnen nicht bewusst häufig, was ein Kind für eine gute Entwicklung auch im frühkindlichen Bereich einfach braucht.
Nochmal Migration, weil die Zahlen bei Ihnen tatsächlich diesbezüglich beeindruckend sind. Ist es zutreffend, dass von aktuell 459 Kindern an Ihrer Schule 447 Migrationshintergrund haben? Also 97%.
Das stimmt.
Wie muss ich mich das vorstellen? Ist das babylonische Sprachverwirrung oder was ist das dann?
Ja, es ist eine Vielfalt der Sprache, kann man sagen. Macht den Schulalltag durchaus schwer oftmals, weil die Kinder, ja, je nach Sprachstand muss auch die Lehrkraft in den Klassen sehr flexibel sein, sehr viel differenzieren. aber auch im Sozialverhalten. Es dauert einfach alles länger. Manches kann man gar nicht aufdröseln, obwohl man es gerne würde. Es geht nichts einfach mal schnell mit Ansage. Es geht auch nichts einfach mal schnell, schreib doch einen Elternbrief, dann wird das alles mal. Funktioniert nicht. Also man muss wirklich neue Wege finden. Man muss viel mit den Eltern in den persönlichen Kontakt auch gehen. Man muss die Kinder an die Hand nehmen, man muss viel mehr erklären, man arbeitet mehr mit Bildern, Gesten, allem Möglichen.
Sie haben immer gesagt, Sprachprobleme hat bei uns fast jedes Kind. Mhm. Und in den ersten Klassen haben 2/3 richtig heftige Sprachprobleme. Wie löst man das auf und wie kommt es zu sowas? Diese Kinder kommen ja nicht alle jetzt aus der Ukraine oder aus dem Nahen Osten oder so, sondern die sind ja, wie Sie zum Teil sagen, hier geboren.
Teilweise, ja.
Das heißt, das Versagen beginnt offensichtlich früher.
Ja, das ist halt auch von der sozialen Struktur her bedingt. Dieser Hemshof, wo die Schule liegt, dieses Stadtviertel, das hat einen sehr hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. Man lebt dort auch sehr familiär, in der Großfamilie auch zum Teil kulturell bedingt. Und die Eltern kommunizieren das auch ganz offen. Die sagen ja, auch wenn ich arbeiten gehe, ich brauche Deutsch nicht unbedingt. Also man kommt wirklich in diesem Viertel auch ohne deutsche Sprache durch.
Also die Parallelwelt sozusagen.
Ja.
Es gibt einen, ich finde, wirklich schönen Ausschnitt aus einer, ich glaube, SWR-Doku mit Ihnen. Da versucht ein kleines Mädchen eine 5 zu zeichnen. Lass uns das bitte einmal anschauen, weil es dann auf die richtige Spur führt. Bitte schön.
Heute lernen die Kinder die 5 zu schreiben. Sie sollen sie nach dem immer gleichen Muster nachzeichnen. Zlatka fällt es schwer, sich die Abläufe zu merken.
Nein, schreiben. Komm mal zu dir. Achtung, ich zeig's. Du willst alleine? Nein, stopp. Zlatko. Erst hier anfangen.
Viele Kinder hier können nur schlecht Deutsch. Bundesweit haben 1/3 aller Grundschulkinder Migrationsgeschichte. Hier sind es 98%.
Seid ihr alles okay?
So, ich wollte das deswegen mal zeigen, weil mir tut das richtig weh. Ich sehe diese Kinder, das sind süße Kinder, die sind nicht dümmer als deutsche Kinder. Das sind großartige Schwämme, die alles aufsaugen. Ja. Aus denen könnte man richtig was machen. Und dann werden die in ein System reingepackt, das offensichtlich dysfunktional ist.
Ist das?
Das ist ein Skandal.
Absolut. Bei den Zahlen, die Sie genannt haben, muss man trotzdem noch mal schauen, wie sozusagen die Kopplung von Migrationshintergrund und Milieu ist. Weil unter dieser Statistik fallen meine Kinder eben auch und die können sehr gut lesen. Das heißt, an der Stelle müssen wir einfach tiefer reingehen. Und Sie haben recht, das ist neben der Perspektive, die ich vorhin benannt habe, der marktwirtschaftlichen, es sind individuelle Schicksale. Und Sie haben vollkommen recht, es ist traurig, es macht uns alle traurig,
wirklich,
dass es so geschieht.
Inakzeptabel, wirklich
genau,
inakzeptabel.
Genau, wir lassen es zu. Wir lassen es tatsächlich zu. Und jetzt ist die Frage, was muss das System leisten, um eben diese Schülerinnen und Schüler schon auf die erste Klasse vorzubereiten? Artikel 7 Grundgesetz ist die Schulpflicht, ja, das erlaubt uns die Schulpflicht umzusetzen. Artikel 6 Grundgesetz erlaubt uns eben keine Kita-Pflicht. Das ist die Herausforderung. Und wir nehmen aber wahr, dass Kinder ohne sprechen zu können oder lesen zu können oder den Stift richtig halten zu können, in die Grundschule kommen. Und da müssen wir tatsächlich ran.
Frau Rinnensland, ich weiß nicht, auf politischer Ebene sind Sie diesbezüglich unterwegs. Was ist das mit dieser Kita-Pflicht, die wir irgendwie, wir diskutieren das seit wie vielen Jahren?
Ich weiß gar nicht, ob es eine Kita-Pflicht, ob das so notwendig wäre. Es ist natürlich, also es hängt ja und es fällt ja auch mit dem Personal, ja. Also wenn kein Personal da ist in der Kita, wir haben das auch bei uns im Stadtteil, es ist auch ein Stadtteil, wo wir wohnen, eher so ein Brennpunktviertel. Und wenn die Erzieher schon kein richtiges Deutsch sprechen können oder wenn zu viele Kinder auf einen Erzieher kommen, das hatten wir auch in der Grundschule, dass die Lehrer noch nicht mehr, wo sie das Bild da gerade eingeblendet haben, die bestimmten Artikel kennen in der Grundschule. Und da weiß ich nicht, es bringt auch nicht dann, glaube ich, so viel, wenn man die Kinder in einen Kindergarten zwingen würde. Es ist auf jeden Fall besser, denke ich, als nur in der Familie. Allein, dass sie überhaupt soziale Kontakte und das ganze Sozialverhalten.
Du musst doch in der ersten Klasse in der Lage sein, einigermaßen dem Unterricht folgen zu können. Ja, das müssen wir doch sicherstellen, als Land, als Gesellschaft. Ja.
Aber da würde ich eher so eine frühkindliche Förderung noch zusätzlich zu der Kindergartenpflicht vielleicht vorschlagen. Also nur der Kindergarten, weiß ich nicht, ob das reicht, wenn dort auch wieder nur Migranten vielleicht mit einem Hintergrund zur Kita gehen, die dann auch wieder dieselbe Sprache sprechen, obwohl das in der Schule zum Beispiel gar nicht erlaubt ist. Also auf dem Schulhof muss Deutsch gesprochen werden, da hält sich aber auch keiner dran, weil es gar nicht mehr umsetzbar ist.
Was auch nicht schlecht ist, Verzeihung. Wissen Sie, wir müssen Sprache und Diversität wertschätzen. Das muss ich ganz klar formulieren. Ich habe einen hohen Anspruch an meine Schulgemeinschaft, Bildungssprache zu verstehen. In dem Fall Deutsch, damit sie Bildungsabschlüsse erhalten. Das funktioniert aber nicht um eine Geringschätzung von sozusagen Muttersprachen. Das heißt, was wir gewährleisten müssen, ist tatsächlich die Tatsache, dass wir ihnen beibringen, wie man Prüfungsformate liest. Und gleichzeitig würde ich gerne die Kinder, die wir gerade im Beitrag gesehen haben, wertschätzen, dahingehend zu sagen, kannst du mir mal beibringen, was Banane auf Arabisch, Ukrainisch, Bosnisch oder auch Bulgarisch heißt. Wissen Sie, ich habe erlebt, was es heißt, wenn die eigene Sprache abgewertet wird. Und das macht was mit Menschen.
Weil Sie selber einen Migrationshintergrund
Korrekt,
haben.
Korrekt, weil ich selber türkische Wurzeln habe.
Können Sie das einmal beschreiben, weil Frau Mechtle gerade anfing, von dieser Parallelwelt zu sprechen. Ja. Ich kenne das auch aus den USA beispielsweise. Wenn dann irgendwann die Gruppe, deine eigene Gruppe, so groß wird, dass es nicht mehr nötig ist, die andere Sprache zu lernen, spätestens dann hast du die Parallelwelt. Ja. Das heißt nicht unbedingt, dass es dort krimineller ist oder gefährlicher, aber es ist eine Parallelwelt. Du konsumierst deine eigenen Medien, die du über Satellitenfernsehen kriegst, du hörst das Radio in deiner Sprache. Das heißt, du bleibst wirklich ganz in deiner Welt.
Korrekt.
Wie haben Sie das erlebt? Sie haben einen türkischen Hintergrund, ne?
Ja, ich habe türkische Wurzeln, korrekt. Und an der Grundschule war es bei uns eben auch so, dass man nur Deutsch sprechen durfte. An meiner Grundschule gab es nicht diese türkische Ansammlung von Jugendlichen, sondern wir hatten Jugendliche mit allen Wurzeln. Also wie gesagt, vom Balkan, türkischstämmig, polnischstämmig, rumänisch und so weiter. Das heißt, es war die Sprache, die wir gesprochen haben, war Deutsch. Was aber passieren muss, ist, wenn ich mich mit Ihnen jetzt auf Türkisch unterhalten würde, dass ich lernen muss als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener, dass sobald eine dritte Person dazukommt, wir wieder switchen. Also Translanguaging ist das. Mhm. Dass wir sofort wieder in die deutsche Sprache gehen. Und da bin ich sehr klar auch als Schulleiter. Ihr dürft eure Sprache, eure Muttersprache, die Sprache eurer Wurzeln sprechen. Sobald eine Person im Raum ist oder an dem Gespräch partizipieren möchte, dass diese Sprache nicht beherrscht, muss Deutsch gesprochen werden. Aber es darf nicht ausarten in der Geringschätzung der Sprache. Ich will da noch einen Punkt machen. Wissen Sie, es gibt Sprachprestige, auch nachgewiesenermaßen. Wenn man Spanisch oder Französisch spricht, sagen alle Menschen in unserer Gesellschaft, wow, toll, da müssen wir ran. Wir haben nun mal sehr viele Menschen, die mittlerweile Türkisch, Arabisch, Ukrainisch, Russisch und Bosnisch sprechen. Denen müssen wir auch signalisieren, das ist viel wert. Aber um einen Bildungsabschluss zu bekommen, muss man Deutsch sprechen. Und der letzte Punkt, wissen Sie, auch diese armutsbelasteten Familien haben natürlich ein hohes Interesse daran, dass ihre Kinder Erfolg haben. Meine Aufgabe ist es, das Bildungssystem zu übersetzen. Sie sind also nicht bildungsfern, sondern bildungssystemfern. Das deutsche Bildungssystem zu verstehen, fällt uns ja sogar schon schwer. Es gibt zahlreiche Wege nach Rom. Und den Menschen, die eben hier nicht sozialisiert sind, zu sagen, hör, jetzt mach doch einfach mal, dann machen wir es uns als Gesellschaft zu leicht.
Sollten uns einmal gleich mit der Geschichte auch Ihrer Schule ein bisschen beschäftigen, weil auch die bundesweit Schlagzeilen gemacht hat. Würde nur noch vorne gerne von Frau Mechtle wissen, Sie haben 23 war das, glaube ich, ein Klasse-Null-Projekt ins Leben gerufen. Was ist die Idee dahinter?
Das Klasse-Null-Projekt richtet sich tatsächlich an Kindergartenkinder, die das Jahr drauf zu mir in die Schule kommen. Und das war auch der Auslöser, der zufällige Auslöser für alles, muss ich sagen, weil eine Journalistin, die Frau Priechle von der Rheinpfalz da war und über dieses Projekt schreiben wollte. Und ganz am Ende fragte sie mich, aber jetzt erklären Sie mir doch mal, wieso machen Sie als Grundschule ein Projekt für den Kindergarten? Mhm. Und so kam das alles ins Rollen. Das Projekt läuft sehr gut, muss ich sagen.
Was ist die Idee? Wie funktioniert das?
Die Idee ist, ich habe mittlerweile 3 Fachkräfte, die 2-mal die Woche mittlerweile 20 Kinder, angefangen habe ich mit 8 Kindern, 20 Kinder 2-mal die Woche für 2 Stunden bei mir an der Schule fördern. In Vorläuferfähigkeiten, in Sprache, aber auch so ein bisschen Sozialverhalten in der Gruppe, also ein Rundumpaket.
Was geht vor allen Dingen um Sprache?
Ja, Sprache ist ja zwangsläufig. Ja. Also wenn ich Vorläuferfähigkeiten oder wenn ich was singe, spiele miteinander, ist alles sprachlich bedingt, sage ich mal. Sprache ist die Basis. Und dieses Projekt ist tatsächlich so, dass ich sage, das bringt auch etwas. Also die Kinder sind schon an der Schule ein bisschen angedockt. Die Eltern müssen ihr Kind auch an der Schule für diese Tage entschuldigen im Krankheitsfall. Und da bin ich so ein bisschen bei der Kindergartenpflicht. Ich sehe Kindergartenpflicht nicht nur jetzt als reines Spracherlernen, sondern diese ganze Struktur, wie gesagt wurde, also das sind ja durchaus auch Elternhäuser, die gar nicht in dieser Bildungslandschaft groß geworden sind, die sich da gar nicht auskennen. Und die muss ich irgendwie an die Hand nehmen, denen muss ich irgendwie ja das System übersetzen.
Aber Sie wären für eine Kindergartenpflicht?
Ja. Weil da hätte man schon mal eine Struktur, weil ich merke auch diese Struktur der Schule anzunehmen, jetzt plötzlich eine Pflicht. Ich muss mein Kind entschuldigen im Krankheitsfall, es gibt Hausaufgaben, das prasselt auf viele Familien ein.
Plötzlich wird dann Integration sozusagen von der Einbahnstraße in eine Straße mit Gegenverkehr. Du musst dann auch was bringen, eine Bringschuld, die dann dazu kommt.
Und mit einer Kindergartenpflicht wäre schon mal eine Struktur, ich sag mal, zum Eingewöhnen in der Schule. Und in meinen Augen wäre das viel wert. Sprachlich natürlich auch mit den Vorläuferfähigkeiten.
So, und aber dieses Projekt, das ist ja so eine Mikrolösung. Die zeigt, da geht was. Es gibt gute Ideen, man kann was machen. Wer bezahlt das?
Das war ursprünglich von einer großen Firma in Ludwigshafen, die schreibt jedes Jahr, gemeinsam Neues schaffen heißt es. Man kann sich als Institution bewerben, bekommt dann, wenn man...
Also ist es eine Stiftung, ja? Oder?
Nee, ist die BASF. Ich sage mal ganz offen, sagen, ist ja auch kein Geheimnis.
Ja.
Und das Projekt, das ich damals mit meiner Schulsozialarbeiterin, die Klasse 0, mir ausgedacht habe, hat den Zuschlag bekommen.
Würde gerne verstehen, was kostet das im Jahr?
8.000 Euro ungefähr.
8.000. Mhm. Wenn Sie zur Politik gehen und sagen, ich bräuchte diese 8.000 Euro für dieses sehr sinnvolle Projekt, was hören Sie dann?
Geht nicht.
Im Ernst?
Ja, also wir haben es in Ludwigshafen tatsächlich schon mal versucht, das so ein bisschen wenigstens an einigen Schulen als ein Pilotprojekt, um zu sehen, ob es auch wirklich... sag ich mal, was nützt und den Erfolg bringt, den man gerne
hätte. Wie wird das denn begründet? Wir haben das Geld nicht, oder?
Ach, so eine richtige Begründung gab es damals gar nicht. Nee, Pilotprojekt wollen sie nicht, machen sie nicht. Aber sie können sich gerne einen Sponsor suchen, so ungefähr, und das weitermachen.
Aber die kennen doch das Problem. Die kennen doch das Thema.
Ja, aber das will man nicht. Das, wobei ich sage, natürlich wäre vielen Schulen auch mit 8.000 Euro geholfen, wenn man entsprechend noch eine Fachkraft findet. Und
ja, es ist irgendwie deprimierend, weil 8.000 Euro ist ja jetzt keine Unsumme, ne?
Nee, sollte es für die Politik und die Bildung nicht sein.
Aber wenn man erkennt, dass das doch ein Thema ist, der Übergang von der Kita in die Schule, dass man das besser begleiten muss, dass man auch Kita befähigen muss, in einer Art von Vorschule die Kinder heranzuführen, dann sollte es doch gar nicht bei Pilotprojekten bleiben, die mal an einer Schule funktionieren, wo sich jeder ein neues Konzept einfallen lässt, sondern dann ist es doch ein grundsätzliches Thema, was gelöst und integriert werden muss in diesen Prozess. Mhm. Und der sollte von beiden Seiten ausgehen. Die Schule soll auf die Kita zugehen, soll die Kinder ein Stück weit abholen, aber auch die Kita hat ja eine Aufgabe, die Kinder ein Stück weit darauf vorzubereiten. Insofern bin ich bei der Politik, und zwar bei der jeweiligen Landespolitik, und sage, da muss angesetzt werden,
dass Vorschule besser funktioniert. Sie haben das Thema doch auch, Herr Burchardt.
Wie bitte?
Sie haben das Thema doch auch. Wie viele Lehrer fehlen Ihnen in Sachsen-Anhalt?
Also wir haben tatsächlich an den Schulen einen sehr großen Lehrermangel. Momentan laufen in etwa 1.000 bis 1.500 Stellenausschreibungen.
1.500?
Ja, gleichzeitig. Wir suchen also händeringend. Und die Quote derer, die wir jetzt als Quer- und Seiteneinsteiger dazu bekommen, ist relativ hoch. Das heißt, wir werben gar nicht erfolgreich um Pädagogen, weil es viel zu wenige auf dem Markt gibt, sondern arbeiten eben schon sehr viel mit Leuten, die gar keine pädagogische Ausbildung genossen haben. Wir haben in Sachsen-Anhalt tatsächlich keine fehlenden Kita-Plätze. Es ist ein bisschen anders gelagert, die Situation. Aber wir haben den schlechtesten Betreuungsschlüssel. Das heißt, es ist für jeden, der einen Platz haben will, einer da. Aber der Betreuungsschlüssel in den Kitas ist so, dass sie einfach nicht so viel Zeit haben, wirklich auf die Kinder einzugehen und sie auch zu fördern, sie auf Schule besser vorzubereiten.
Ich habe gerade gesagt, Ihnen fehlen die Kinder. Es gibt ein Argument, das immer wieder kommt, wenn man auch Politiker darauf anspricht und sagt, da muss mehr Geld in dieses System. Dann verweisen die so hinter den Kulissen auf die Demografie und sagen, naja, wir kriegen eh nicht mehr so viele Kinder. Der Lehrermangel erledigt sich quasi von selbst.
Ah, das ist eine große Sorge, die ich habe, gerade für Sachsen-Anhalt. Ja. Wir gehen ja schon seit einigen Jahren durch so ein Tal. Und ich würde sagen, wir sind wirklich am Boden gerade angekommen, was die Lehrerversorgung anbelangt. Aber jetzt höre ich schon leise Stimmen, die genau das sagen. Ja, wir bemühen uns, die Situation zu verbessern. Aber wir sehen ja, dass die Schülerzahlen in den Kitas schon rückläufig sind. Das dauert sozusagen nur ein paar Jahre, bis das dann auch in den Schulen angekommen ist. Und dann wollen wir nicht so ein großes Lehrpersonal an Bord des Landes haben, was wir nicht wissen, wie wir es richtig einsetzen.
Wie sieht es aus?
So kann man das interpretieren und das ist meine Sorge.
Anders geht das nicht.
Und deswegen bin ich auch hier, um dafür zu werben, dass wir uns weiter engagieren für diese Bildungslandschaft, weil auch die Generation, die jetzt unsere Schule durchläuft, hat faire Chancen verdient.
Ja, nicht nur verdient, wir brauchen die ja auch. Wir tun immer so, als wäre das so was Karitatives, was wir da machen. Wir tun das ja auch für uns. Wir sind doch darauf angewiesen, als Land, das weitestgehend keine Rohstoffe hat, sondern im Wesentlichen von der Intelligenz und der Ingenieurskunst seiner Bewohner lebt, sind wir doch darauf angewiesen, dass wir Kinder weiterhin haben, die wir gut ausbilden in Mathe, Physik und allem, was dafür nötig ist.
Definitiv, da bin ich bei Ihnen. Wir haben in Sachsen-Anhalt offene Lehrstellen, die wir nicht besetzen können. Wir haben ja aus dem Osten Deutschlands eine Generation junger Leute verloren, die nach der Wende keine Perspektive hatten und gegangen sind. Und jetzt sind die in dem Alter, dass sie ihre Kinder woanders bekommen. Das heißt, uns fehlt jetzt die Nachfolgegeneration. Deswegen müssen wir und wollen jeden bei uns halten. Und mittlerweile gibt es Perspektive für die jungen Menschen bei uns. Und zwar in jeder Branche. Aber die Unternehmen klagen erstens über zu wenig junge Leute und zweitens darüber, dass sie immer schlechtere Voraussetzungen mitbringen, wenn die aus Schule kommen.
So.
Das heißt, schwer überhaupt für die Nachwuchs zu finden. Und wenn sie welche bekommen, dann müssen sie unglaublich viel an die Hand nehmen und müssen sehr intensiv an denen arbeiten, damit die überhaupt eine Chance haben, und die Ausbildung zu bestehen.
Ja, und dann versteht man plötzlich, woher dieser seltsame Widerspruch kommt. 3 Millionen Arbeitslose und 1 Million oder noch mehr offene Stellen. Weil das nicht mehr matcht. Weil die das, was gefordert ist, nicht können.
Ja. Aber das ist auch sehr, wie soll ich sagen, ist falsch gedacht. Also natürlich, die Kinderzahl mag zurückgehen, aber die Schüler werden oder die Schülerlandschaft wird immer heterogener, immer schwieriger. Jedes Kind bringt sein eigenes Päckchen mit. Jedes Kind braucht mehr Zuwendung, sodass ich nicht glaube, dass man dieses Lehrpersonal nicht unterbringen würde, wenn man Kinder adäquat fördern möchte. Also die einen haben das Sprachproblem. Ich kann nicht mit 20 Kindern richtig Deutsch lernen. Da brauche ich kleinere Gruppen. Andere Kinder haben Traumata aus Fluchterlebnissen aufzuarbeiten. Auch das kann ich unter Umständen nicht in einer 25er Klasse machen. Also wenn man dem Land in meinen Augen tatsächlich was Gutes tun wollte, würde man weiterhin für den Lehrerberuf werben und Lehrer einstellen und gucken, dass man wirklich mehr Lehrkräfte hat und kleinere Gruppen oder zumindest adäquater fördern kann, dort, wo es nötig ist.
Stellenabbau wäre fatal, weil wirklich wir diese individuelle Förderung, die Sie angesprochen haben, nicht nur in Bezug auf Kompetenzen brauchen, sondern wir haben ja festgestellt, dass es auch Milieus gibt, die unsere Werte, die wir vertreten als freiheitliche, demokratische Grundordnung oder Bundesrepublik, eben nicht so leben. Und wenn wir den Betreuungsschlüssel...
Was meinen Sie, wenn Sie sagen, nicht so leben?
Naja, wissen Sie, wenn es Äußerungen in Bezug auf Homosexualität gibt, also Homophobie, solche Äußerungen gibt es bundesweit. Ja, nicht nur in Berlin, sondern in ganz vielen Bundesländern.
Die Akzeptanz der Lehrerin?
Die Akzeptanz der Lehrerin von mir aus auch. Andere Aspekte, die eben für die wir stehen, nämlich dass jeder Lebensentwurf in Deutschland erlaubt ist. Diese Sachen, wenn wir den Betreuungsschlüssel wieder minimieren und eben nur darauf aus sind, Wissen zu vermitteln oder Kompetenzen zu schulen, machen wir wiederum was falsch. Weil Schule ist viel mehr als nur Lernort. Es ist Lebensraum und Beziehungsraum. Vor allem, Sie haben ja selber beschrieben, wir können es uns als Gesellschaft nicht leisten. Und die Schule muss immer mehr auffangen, was Familie nicht leisten. leisten kann. Und wenn wir dann einen Betreuungsschlüssel haben, der eigentlich nur noch eine Aufbewahrung ist, also wir sitzen dann vor 26, 30, 34 Schülerinnen und Schülern, dann entsteht keine Bindung mehr zueinander, sondern wir sind dann heilfroh, dass die Kinder am Nachmittag wieder raus sind, weil wir so überfordert sind.
Herr Buchert, Sie sagen, bei uns fällt der Unterricht einfach aus.
Ja.
Und zwar so, dass es nicht mehr hinnehmbar ist, dass Sie mittlerweile Protestmärsche, nenne ich das jetzt mal, oder Kundgebungen organisieren.
Ja, unsere Elternschaft ist tatsächlich besorgt um ihre Kinder und kämpft für diese, will aufmerksamer.
Welche Dimension hat das? Ich habe das vorhin zitiert.
Ja, also wir haben tatsächlich jetzt schon drei Bildungsmärsche auch durch unsere Kreisstadt erlebt. Da haben bis zu 400-500 Menschen teilgenommen. Das heißt, da laufen Eltern mit Schüler, aber auch
Aber warum? Weil der Unterricht so häufig ausfällt? Oder was ist das denn?
Weil tatsächlich so viel Unterrichtsausfall ist, dass die Eltern daran Zweifel haben, dass die Kinder am Ende noch ordentliche Abschlüsse erwirken. Aber auch, weil die Lehrkräfte aufmerksam machen wollen auf ihre Situation. Statistisch gibt das Land an, dass wir versorgt sind mit 94%. Aber die Wahrheit in den Klassenzimmern sieht ja anders aus.
Wie sieht die aus?
Die sieht eher so aus, wenn man die ganzen krankheitsbedingten Ausfälle mit einkalkuliert, dass wir zwischen 75% und 80% uns bewegen. Je nach Schulform, und das schwankt natürlich. Aber
Ihre Kinder, wie oft gehen die nicht zur Schule?
Also Sie können davon ausgehen, dass, wenn ich zusammenrechne, ein Tag in der Woche ausfällt.
Prinzipiell.
Das ist der normale Durchschnitt.
Wahnsinn. Und wie viele Stunden?
Und dabei habe ich noch nicht einkalkuliert, dass auch Unterricht in anderen Formen stattfindet oder tatsächlich einfach nur zwei Klassen in die Mensa gehen und dort betreut werden, sodass sie dort selbst sich um Hausaufgaben kümmern. Das ist dann schon auch noch Teil von Schule und Unterricht. Das ist aus meiner Sicht, haben wir diesen roten Punkt überschritten und da muss dringend etwas getan werden. Und zwar nicht später, sondern jetzt. Und wir haben jede Menge Vorschläge gemacht, zusammen auch erarbeitet mit den Lehrern und mit den Eltern, eine Resolution erarbeitet, um dem Land zu sagen, das sind die Punkte, wo ihr ansetzen müsst, wo ihr auch ansetzen könnt. Die Fehler sind schon vor 10, vor 20 Jahren gemacht worden. Deswegen kann ich dem aktuellen Bildungsminister das nicht vorwerfen. Aber es gibt Hebel und man muss wirklich jetzt ganz konsequent in alle Richtungen schauen, was kann ich tun, um die Lehrkräfte, die ich habe, zu binden. Wie kann ich sie so einsetzen, dass sie möglichst wertvolle pädagogische Arbeit leisten? Mhm. Wir haben eine hohe Belastung unserer Lehrkräfte allein durch administrative Tätigkeiten. Da würde es schon unglaublich helfen, wenn man schon am Markt keine Lehrkräfte findet, dass man zumindest mit pädagogischen Kräften von außen unterstützt und auch mit administrativen Kräften, die Lehrkräfte, die denen so viel abnehmen, dass sie sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können. Bis hin zur Schulsozialarbeit, die, wenn man sie ausbauen würde, wiederum die Arbeit der Lehrkräfte deutlich erleichtert.
Haben Sie dafür das Geld?
Das Geld kommt in Sachsen-Anhalt für Schulsozialarbeit schon seit geraumer Zeit nur aus ESF-Töpfen, also ESF. Der Europäische Sozialfonds. Das heißt, es ist immer nur eine Projektfinanzierung über einen begrenzten Zeitraum. Das macht es natürlich nicht gut, weil Sozialarbeit ist Beziehungsarbeit.
Okay, wir haben das Geld nicht, wir haben das Personal nicht. Was haben wir eigentlich noch?
Ja, also wir haben einen Haufen Lehrerstellen frei in Sachsen-Anhalt. Das heißt, man könnte schon sagen, das Geld für die ist eingeplant, es müsste da sein. Und dann kann ich doch, wenn ich keine Lehrer finde, zumindest zusätzliches Personal in die Schulen schicken. Das ist eine unserer Forderungen, um die Schule als System, die braucht auch Spezialisten. Ich habe bei mir in der Kreisverwaltung ja auch nicht nur Verwalter, sondern ich habe ganz viele Spezialisten, die müssen zusammenarbeiten. Mhm. Und wenn ich solche Spezialisten am Markt noch finde, dann die anwerben, auch in den Staatsdienst nehmen und sagen, ihr arbeitet für die Schule, ihr identifiziert euch mit dieser Schule, mit den Schülern und arbeitet kontinuierlich mit denen. Stattdessen machen wir eine Projektfinanzierung als Sachsen-Anhalt und schubsen die für ein oder zwei Jahre an eine Schule und keiner weiß, ob es danach weitergeht oder nicht.
Das ist unvorstellbar. Da haben sich offensichtlich, Frau Renitzland, Dinge verstetigt auch. Muss gerade auch an die Situation denken, die Sie beschrieben haben. Bei Ihnen ist das mit dem Unterrichtsausfall, glaube ich, in Hessen nicht so das Thema. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, nee, das würde ich schon sagen. Also wir haben nicht diesen Unterrichtsausfall in der Menge. Mhm. Ich denke, die Kinder sind bei uns immer noch gut betreut. Und auch wenn Stunden ausfallen, gibt es eigentlich in der Regel auch genug Vertretungslehrer.
Aber bei Ihnen ist es das Thema Logistik, nennen wir es mal im weiteren
Schulbau.
Sinn.
Also,
Was ist das? Also ich konnte das nicht glauben. Seit Jahren, seit 15 Jahren zum Teil, werden Kinder in Containern unterrichtet. Ja. Ihre Kinder, die aufs Gymnasium gehen, sitzen alle in Containern?
Ja, das ist eine reine Containerschule.
Wie warm wird es da drin im Sommer?
Also es gibt Messungen von diesen Containerschulen. Da sind es morgens um 11 Uhr, das war 2024, 42 Grad gewesen.
Da kann ja dann guter Unterricht stattfinden.
Nee, der Unterricht fällt dann aus. Ja. Und im Winter funktionieren häufig die Heizungen nicht, weil das ja auch so ein Provisorium überall ist. Da fallen dann in einzelnen Klassenzimmern auch die Heizungen aus. Das heißt, die Kinder und Lehrer sitzen, also auch gerade die Lehrer, sitzen dann dort eben auch in Schal, Mütze, Handschuhe und so findet dann der Unterricht statt.
Im Ernst?
Ja. Über Wochen hinweg.
Okay, und die Bilder, die wir vorhin gerade gesehen haben, vielleicht können wir die aus der Regie noch mal zuspielen, bitte. Dieser Container, wo es da reinregnet und alles irgendwie...
Ja, das war, glaube ich, so ein Wasserrohrbruch. Ja, ich meine, das wird dann auch immer gleich repariert. Also, was heißt gleich?
Ist das die Schule Ihrer Kinder?
Ja.
Ah ja, ist ein Gymnasium. Ja. Ist ein deutsches Gymnasium.
Ja.
Gut.
In Frankfurt. Also diese Probleme haben viele Containerschulen, weil es ja eben, das sind ja Baucontainer, also für in der Regel für Bauarbeiter, die da ihre Pause vielleicht verbringen. Die sind zwar, ich muss sagen, die Schule ist sehr gut ausgestattet. Es gibt diese Whiteboards, interaktiven Whiteboards. Mhm. Und ich finde auch, dass eine Schule mit den Lehrern steht und fällt. Ja, also, und wir haben ein super Lehrerteam. Also das muss ich wirklich sagen, die Lehrer sind wahnsinnig engagiert. Wir haben uns auch diese Schule bewusst ausgesucht, weil wir wissen, also wir haben gehofft oder hoffen immer noch, dass es irgendwann ein Schulgebäude gibt. Und wir wissen aber auch, dass die Lehrer da einfach top sind. Das ist ein ganz tolles Team, auch die Schulleitung. Die geben sich wirklich größte Mühe. Aber auch die Lehrer können ohne Fachräume eben keinen Fachunterricht stattfinden lassen. Biologie, Chemie, Physik. Das fällt halt eben...
Ganz kurz, weil wir das hier gerade sehen. Das ist ein Gymnasium in der Stadt von Goethe, ja?
Ja.
Gut.
Das ist aber nicht das einzige Gymnasium, was so aussieht. Oder die einzige Schule. Wir haben auch keine Turnhallen. Also was auch fehlt, das sind Sportstätten. Das heißt, die Kinder werden mit Bussen in verschiedene Stadtteile gefahren. Mhm. Und von 90 Minuten reinem Sportunterricht finden dann rund 35 noch statt.
Ja. Dann kann man es auch sein lassen.
Das wäre dann eigentlich noch schlimmer, aber ja.
Nee, das Thema ist ja, also kann ja sein, dass man mal was renovieren muss, dass man was umbauen muss. Das ist normal, das kommt auch vor. Aber da reden wir ja über Zustände, die sich verstetigen.
Mhm. Das ist richtig. Das ist jetzt das achte Jahr, dass diese Schule so steht. Vor anderthalb Jahren sollte das Gebäude eigentlich schon fertig sein. Und man wird immer weiter vertröstet.
Gibt noch andere Bilder, die aus Hessen, glaube ich, stammen. Vielleicht können wir da noch mal was zuspielen aus der Regie, um mal zu verstehen, was das eigentlich ist. Das heißt, diese baulichen Mängel, die... was ist das hier?
Ja, die IGS Süd. Die Schule wurde, das ist Ostern gewesen, wurden zwei komplette Stockwerke abgestützt, weil sie einsturzgefährdet ist, weil die Decken das Gewicht der Schülerinnen nicht mehr oder Schüler nicht mehr ertragen konnten. Und im Sommer wurde die Schule jetzt komplett geschlossen.
Daran sieht man aber, dass sozusagen die Defizite echt nicht vor 10 Jahren entstanden sind, sondern
das ist schon länger her.
Das meine ich mit Verstetigung.
Wirklich, genau. Das ist seit Jahrzehnten der Fall. Und der Föderalismus zeigt auch, dass die Problemlagen in den Bundesländern sehr unterschiedlich sind. Das heißt, dieses massive bauliche Problem haben wir in Berlin nicht. Mhm. Bei uns gibt es echt viele Schulen, die neu gebaut werden. Ich mache es trotzdem an meiner Schule mal konkret.
Ja.
Die ist sehr charmant von außen und auch von innen.
So, vielleicht können wir die mal zeigen.
Ja, gerne.
Das ist so eine richtig schöne Schule, so wie man sich das eigentlich vorstellt. Das kennt man so aus England.
Ja.
So diese, so eine Harry Potter Schule, was das Gebäude angeht.
Ja.
Innen drin eher weniger Harry Potter. Nicht so ganz. Das ist die Schule, über die wir hier sprechen.
Ja. Schickes Gebäude.
Wunderschönes Gebäude. Kollegen von Bild in dem Fall, 20. November 2024, Schlagzeile Schule der Schande, Polizeieinsätze, Waffen auch und solche Dinge?
Ja, zumindest im Brandbrief ja formuliert. Ne? Also im Brandbrief gibt es ganz klar formulierte Zustände, die es an der Schule gab, noch vor meiner Zeit, wo eben Schülerinnen und Schüler nicht mehr zu unterrichten waren. Ich glaube, da sind es auch Zahlen, die genannt worden sind. Wissen Sie, ich habe mir ganz lange diesen Brandbrief gar nicht angeschaut, sondern dann Schritt für Schritt und Stück für Stück durchgelesen.
Sie spielen auf diesen Brief an, der dann öffentlich geworden ist. Und dann passiert ja immer ritualhaft das Gleiche. Das hat ja Frau Mächtli auch erlebt.
Ja.
Alle stürzen sich medial drauf, schauen sich das an. Großer Aufschrei, Empörung. Und dann passiert meistens was?
Eine Person wird möglicherweise ausgetauscht im Prinzip.
Ja. Dann hat man Sie angerufen?
Dann hat man mich angerufen.
Warum? Genau.
Weil ich wohl bewiesen habe, dass ich schon mal eine ähnliche Schule aus ähnlicher Lage sozusagen wieder in die Erfolgsspur bringen konnte. Und das ist nur die halbe Wahrheit, weil tatsächlich habe ich das natürlich nicht allein gemacht. Also ich habe lange Zeit Fußball gespielt, vielleicht darf ich da einen Vergleich ziehen.
Ja, bitte.
Das heißt, der Stürmer, der 3 Tore schießt, sagt ja dann im Interview auch, das ist schön, dass ich die Tore geschossen habe, aber ich habe das gerne fürs Team gemacht. Und so ist es bei mir auch. So einen Prozess kann man initiieren als Schulleitung und sozusagen für einen Kulturwandel und Paradigmenwechsel sorgen. Das schafft man aber nicht ohne Elternschaft, die gerne die blinden Flecken aufzeigen darf und ohne Kollegium. Das heißt, es wurde mir zugetraut und jetzt sind wir dran.
Können Sie einmal diese Geschichte erzählen, die erste Schule, an der Sie das gemacht haben, sozusagen diese 180-Grad-Wende hingekriegt haben.
Ja.
Wo war das? Und was war das für eine Ausgangssituation?
Das war auch in Berlin-Tempelhof-Schöneberg. Mhm. Dort gab es massive Herausforderungen innerhalb der Schülerschaft als auch im Kollegium.
Das ist also die Schule, ne, über die wir hier sprechen.
Genau, das ist meine ehemalige Schule, die ich die letzten 6 Jahre leiten durfte. Auch dort waren die Herausforderungen vor 6 Jahren vergleichbar mit denen ich jetzt gegenüberstehe.
Heißt?
Schülerschaft, die sich nicht immer an Regeln hält. Es gab aber auch Rassismusvorwürfe innerhalb des Kollegiums, zu denen ich dann nichts mehr mitbekommen habe, weil ich dann gekommen bin, um dann zu versuchen, die Wogen wieder zu glätten. Dinge, die sozusagen den Lehrkräften auch das Leben schwer gemacht haben, weil die Schülerinnen und Schüler nicht reagiert haben auf ihre Anweisungen, den Schulfrieden gestört haben, auch innerhalb der Eltern gab es Konflikte, die nicht so leicht zu lösen waren.
Sie haben irgendwo gesagt, das fand ich gut, Sie sagten, es sind immer diese 10%, die anderen 90 katastrophal nach unten ziehen. Und ich höre das und denke, okay, wenn wir das wissen, warum arbeiten wir dann nicht daran, diese 10% einfach endlich mal in den Griff zu kriegen?
Das machen wir vor Ort.
Ja, wie macht man das?
Ja, wissen Sie, erstmal müssen wir die 90% tatsächlich auch stärken und denen sagen, hey, wir geben den Ton an, weil wir sind die Engagierten und diejenigen, die sich an Regeln halten können.
Aber konkret, wie machen Sie das, wenn Sie, weiß ich nicht, es gibt ja die Schulhofschlägerei, es gibt die Übergriffe und so weiter. Können Sie mal so ein Beispiel schildern?
Ja, wissen Sie, an der jetzt neuen Schule, an der Friedrich-Berges-Schule, hatte ich eine Amtshandlung, auf die ich nicht super stolz bin, weil es jemanden an den Pranger stellt. Ich möchte es trotzdem mal erwähnen. Da gab es einen Schüler, der auch den Schulfrieden regelmäßig und wiederholend gestört hat.
Wie?
Auch indem er einfach aufgestanden ist im Unterricht, sich nicht an die Anweisung der Lehrkraft gehalten hat, kein Arbeitsmaterial dabei hatte, auch einfach mal das Schulgebäude verlassen hat und geschwänzt hat im Prinzip und ein sehr renitentes Verhalten gezeigt hat. Nicht aggressiv oder gewaltvoll, aber einfach, das war ein Signal in die Klassengemeinschaft, ich kann hier machen, was ich will. Und das ist selbstverständlich nicht der Fall. Diese Person kann nicht machen, was sie will. Und die haben wir der Schule verwiesen, nach dem Schulgesetz. Da muss man gewisse Schritte nehmen, um diesen Verweis aussprechen zu können. Und das war ausgehängt. Also ich habe tatsächlich offiziell der Schulgemeinschaft mitgeteilt, dass dieser junge Mann nicht mehr Schüler der Schulgemeinschaft ist. Und deswegen sage ich, ich bin nicht stolz darauf.
Darf man das?
Das ist gar nicht so. Das ist eine gute Frage. Nee, ist doch vollkommen okay. Deswegen sage ich auch, ich bin nicht stolz drauf.
Nee, der witzig, aber dürfen Sie das?
Da war nur der Vorname zu lesen, mehr tatsächlich nicht, dass dieser Schüler die Schule nicht mehr besucht. Das darf ich durchaus verkünden, warum er die Schule nicht mehr besucht, beziehungsweise was die Klassenkonferenz beraten und beschlossen hat, bleibt im Protokoll. Aber natürlich darf ich mitteilen, dass ein Schüler nicht mehr Teil der Schulgemeinschaft ist.
Und welche Wirkung hatte das?
Das ist eben das Spannende. Es zeigt, dass wir uns eben nicht alles
gefallen lassen sollten?
Ganz genau. Unbedingt. Und zwar sehr klar und konsequent. Nicht ohne gleichzeitig zugewandt zu sein. Aber die 10%, von denen wir reden, die brauchen erstmal den Rahmen. Da muss man sehr klar kommunizieren. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass ich die aufgebe. Ja, das möchte ich nochmal klarstellen. Diese 10% sind nämlich auch Jugendliche, die individuelle Schicksale haben, die wir retten müssen für unsere Gesellschaft. Nicht ich, sondern wir als Gesellschaft. Das ist unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Mhm. Das funktioniert aber nur, wenn wir ihnen Grenzen setzen, die möglicherweise ihre Familien ihnen nicht mehr setzen können. Also auch die Eltern sind an manchen Stellen eben bezogen auf diese Jugendlichen hilflos.
Reden wir da, über welches Milieu reden wir da? Reden wir da über migrantisches Milieu? Reden wir,
Nee, tatsächlich ist es eher armutsbelastetes Milieu. Manchmal koppelt sich das mit migrantischem Milieu. Aber wissen Sie, der erste Besuch des Präventionsteams der Polizei an meiner jetzigen Schule, ja, die kam in mein Büro rein und da sah es in der ersten, zweiten Woche noch recht chaotisch aus. Also die Papiere lagen auf dem Tisch und da war ein Name zu sehen eines Schülers, deutscher Name, kein Migrationshintergrund. Und die Polizei kommt rein und sagt, ah, den Namen kennen wir. Der junge Mann ist uns bekannt und hat so eine Akte. Das heißt, es ist eine Milieufrage. Es geht sozusagen um Armutsbelastung, wo Eltern überfordert sind, weil sie vielleicht alleinerziehend sind, weil sie das System nicht verstehen, weil sie Existenzsorgen haben.
Wissen Sie, warum ich frage? Es war hier in dieser Sendung, in der Friedrich Merz Paschas sagte.
Ja.
Erinnern Sie sich daran?
Ja, kann ich.
Und auch die Diskussion darum. Und er hat genau das adressiert und sagte, da kommen in Klassenverhaltensweisen zutage, man hat den Respekt vor der Lehrerin nicht, man hat keinen Respekt vor Frauen ganz prinzipiell, man hat ein ganz bestimmtes Frauenbild im Kopf. Ja. Das ist das, was er meinte. Gab es einen großen Aufschrei?
Klar, aber das gibt es. Also auch das gibt es selbstverständlich.
Also die Paschas gibt es.
Die toxische Männlichkeit gibt es.
Ja, selbstverständlich. Das habe ich ihm damals auch gesagt. Wenn man das anders ausdrückt, da ist man eigentlich raus. Aber dann streiten wir die ganze Zeit über diesen Begriff.
Ja, weil es unnötig ist.
Statt mal ernsthaft darüber zu reden, was eigentlich das Phänomen dahinter ist.
Genau, also nochmal. Die toxische Männlichkeit gibt es. Das ist eins von 300.000 Phänomenen, die ich an meiner Schule jeden Tag bekämpfen muss. Mhm. Und die kann ich sehr klar formulieren. Damit habe ich gar keine Schwierigkeiten. Dann muss ich als Schulleiter sagen, das ist nicht in Ordnung.
Aber konkret, wie machen Sie das? Wenn man da hingeht und sagt, du, das war aber jetzt nicht nett von dir.
Das ist ganz unterschiedlich.
Kommen Sie ja nicht weiter.
Ja, das ist sehr individuell. Wie gesagt, wenn das wiederkehrt, dann müssen wir nach Schulgesetz arbeiten. Wenn das Straftaten sind, müssen wir die Polizei einschalten, keine Frage. Aber ich will sagen, der junge Mann, das junge Mädchen, bei toxischer Männlichkeit natürlich ein Junge, der muss auch lernen dürfen. Ich mache das konkret. Wissen Sie, in Berlin-Mitte gab es vor einiger Zeit einen Fall in Bezug auf Homophobie. Da wurde ein Kollege sozusagen homophob angegangen. Und das tut mir leid für den Kollegen. Wirklich. Also das, was der erleiden muss, immer noch wahrscheinlich, das tut mir tatsächlich leid.
Hat ja auch bundesweit Schlagzeilen gemacht,
korrekt,
ne, der Fall über
Aber es ist ein Kind, was Äußerungen vornimmt, die homophob sind. Das dürfen wir als Gesellschaft nicht durchlassen. Aber es ist ein Kind und es muss lernen dürfen. Und das meine ich mit, wissen Sie, an Schule begegnen sich ganz viele Werte. Und wir müssen unsere Werte klar machen. Und das ist die Aufgabe. Kinder müssen lernen dürfen und Fehler machen dürfen. Wir dürfen sie nicht an den Pranger stellen. Wie gesagt, wenn es eine Straftat ist, selbstverständlich. Aber der Grundschüler versteht möglicherweise gar nicht, welche Werte er von zu Hause mitbekommt und äußert dann Dinge, die für ihn fernab sind der Realität. Ein Grundschüler hat noch nicht so viel mit Sexualität am Hut. Das heißt, da müssen wir als Gesellschaft es auch aushalten, dass es solche Werte gibt.
Aber auch als Grundschule müssen wir dahingehend schon agieren und uns sagen, du hör mal, weißt du eigentlich, was du eben gesagt hast? Also das machen wir auch. Und wenn es nur um irgendwelche Schimpfwörter geht, die ganz gerne benutzt werden, arbeiten wir das in der Grundschule auch schon mit den Kindern.
Das ist so interessant, Frau Rechte, Sie trauen sich das jetzt nicht auszusprechen, aber wir haben hier in der Sendung schon häufig drüber gesprochen. Ich habe das auch in Interviews gehört. Ich weiß genau, welches Wort Sie im Kopf haben. Ich könnte Sie jetzt fragen, wie oft haben Sie an Ihrer Schule die Hurensohn-Diskussion?
Oft. Also ich kläre auch tatsächlich regelmäßig Schüler bei mir im Büro auf, was eine Hure ist, was dadurch auch ein Hurensohn ist, was ein Wichser ist, was Ficken bedeutet, das volle Programm. Weil zu Hause, je nach Elternhaus, werden die Kinder nicht aufgeklärt. Und ich sag, wenn du solche Schimpfwörter gebrauchst, dann weißt du bitte schön auch, was sie bedeuten. Und der positive Effekt, die Kinder sind teilweise wirklich schockiert, mit was sie da um sich werfen. Und auch wenn ich sage, naja, überleg dir das mal, das wird jetzt zu deiner Schwester oder deinem Bruder gesagt. Und dann fällt die Kinnlade runter, oh Gott. Und das wirkt tatsächlich und in den meisten Fällen hat man damit Erfolg, dass die Kinder diese Wörter nicht mehr benutzen und im besten Fall auch noch ihre Klassenkameraden darauf aufmerksam machen, was sie da jetzt eigentlich von sich geben.
Mhm. Frau Hönig, dann nochmal diese ganze bauliche Situation. Ich meine, man braucht ja auch die Hardware, um guten Unterricht, gute Schule möglich zu machen. Wie viel Geld bräuchten Sie in Frankfurt, um das jetzt endlich mal zu beenden, dieses Provisorium mit dem Containerdorf? Also es ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass nichts so haltbar ist wie Provisorien.
Ja, also geschätzt sind es 2,5 Milliarden, nur für Frankfurt.
2,5 Milliarden?
Ja.
Und wie viel Geld ist da?
Also angeblich soll in den nächsten 5 Jahren 1 Milliarde für den Schulbau ausgegeben werden. Also ob das ankommt, das wissen wir ja auch nicht. Aber das ist das, was die Politik zurzeit...
Über wie viele Schulen reden wir da insgesamt?
Also es gibt in Frankfurt knapp 200 Schulen. Da sind nicht alle sanierungsmöglich, aber ich weiß nicht, wie viele neu gebaut werden müssen, weil wir ja auch immer nur auf Nachfrage vom Stadtschulamt bekommen wir die Antwort. Darüber gibt es ja keine Statistiken oder das wird ja auch nicht nach außen kommuniziert.
Sie bräuchten, glaube ich, so an die 30 neue Schulen in Frankfurt. Ja. Das ist die Zahl, die ich kenne. 30 ungefähr. Neue Schulen.
Ja.
Das geht ja nicht über Nacht.
Nein.
Und das muss doch auch schon länger bekannt sein, dass es diese Schulen braucht.
Ja, ja, das ist schon
sonst länger bekannt. Sonst gäbe es ja die Container nicht.
Ja, genau.
Wir hatten nie ein Erkenntnisproblem, Verzeihung. Wir hatten wirklich nie ein Erkenntnisproblem.
Nee, weiß ich. Ich weiß nur penetrant immer wieder drauf
hin. Genau, das ist echt ein Umsetzungsproblem.
Das ist das, was ich sozusagen machen kann.
Unbedingt.
Und da haben Sie auch die Situation dann, ich kenne hier aus Hamburg, wo es übrigens Thies Rabe, der Schulsenator hier, hat ein paar interessante Dinge gemacht, hat unter anderem systematisch dafür gesorgt, dass Kinder sehr früh schon sprachlich gefördert werden, getestet werden und so weiter. Und siehe da, Hamburg ist plötzlich von einem ehemaligen Sorgenkind aufgestiegen zu einem Gewinner in diesem ganzen System. Das heißt, es geht.
Es geht.
Man muss es allerdings wollen. Mhm. Ich kenne aber auch die Situation, dass Grundschullehrerinnen sich gegenseitig die Stühle klauen. Am Anfang des Schuljahres, kennen Sie das auch?
Nee, kenne ich Gott sei Dank nicht so.
Klauen ist jetzt ein großes Wort, ja. Aber man tauscht mal was aus und so, weil man weiß, da kann keiner drauf sitzen. Und dann kommt die andere am nächsten Tag rein und sagt, du, das ist aber mein Stuhl hier oder mein Tisch, weil nicht genügend funktionierendes Mobiliar da ist, schlicht und ergreifend. Kennen Sie das auch? Oder dass man selber renoviert beispielsweise?
Also, dass man selber renoviert, dass es Elternschaften gibt, die Räume in der jeweiligen Schule streichen, ja, das gibt es. Das gibt es. Also wir haben einen Vorteil bei Schulen im Aufbau, also bei diesen Containerschulen, dass die in der Regel sehr gut ausgestattet sind. Also wir haben alles neu. Wir haben neue Tische, wir haben neue Stühle. Und wenn die Lehrer, es gibt ein bestimmtes Budget pro Jahr und das wird auch immer eingesetzt. Und das, also von der Ausstellung her ist es wirklich okay.
Was ist das, was wir hier sehen?
Das ist eine IGS. Das ist die IGS 15. Das ist noch ein Bild aus der Corona-Zeit, wo sich die Kinder die Hände waschen mussten draußen, weil es nicht genügend Waschbecken gibt. Und diese Anlage wurde von Eltern, Lehrern und dem Vereinsring, glaube ich, mit aufgebaut. In
das ist draußen, ja? Das ist
draußen also, und die Kinder
kalt
mussten
im Winter
sich,
in Deutschland, ja?
Ja, okay. Genau, auch mit kaltem Wasser draußen die Hände waschen.
Okay.
Mehrfach im Winter, ja.
Kann man nur beten, dass die Temperaturen nicht weiter sinken, weil dann friert das alles ein.
Ja, das hat geklappt in der Zeit, ja.
Puh.
Wohl.
Glück gehabt.
Glück gehabt,
genau.
Ja.
Da ist der Klimawandel dann doch hilfreich an der Stelle. Aber das ist doch Wahnsinn, sowas hier.
Ja.
Ist das immer noch so?
Nein, das ist nicht mehr so. Zum Glück, ich hatte auch ein Foto noch von einer Mutter, die hatte mir ein Bild geschickt von den Händen ihres Kindes, die wirklich mit Frostbeulen schon fast überzogen waren, also mit roten Flecken. Weil dieses arme Kind sich da eben auch wie alle anderen mehrfach am Tag die Hände mit eiskaltem Wasser waschen musste.
Mhm. Gibt noch ein anderes Bild, ist auch interessant. Geht es auch wieder um Architektur, ich glaube um auch ein Waschbecken. Vielleicht können wir das mal kurz zeigen.
Ja.
Das sieht auf den ersten Blick so ganz gut aus. Mhm. Man denkt irgendwie, okay, funktioniert. Das ist es, glaube ich, hier. Ne?
Genau, das ist ein Trinkbrunnen, das ist dieselbe Schule. Gibt es jetzt drei neue Trinkbrunnen, wo die Kinder ihre Wasserflaschen auffüllen dürften. Das ist, das wurde von der Dezernentin eben auch sehr positiv dargestellt. Eine neue Errungenschaft für diese Schule, die eben auch rein aus Containern besteht. Weil es im Sommer eben an dieser Schule, da wurden die 42 Grad gemessen. So heiß wird, dass die Kinder
trinken müssen,
richtig,
dehydrieren.
Ja.
So, und das ist dann der Kampf gegen das Dehydrieren und gegen die 42 Grad,
ein
den wir da sehen.
Ja.
Der epische Kampf.
Ja.
Passt da überhaupt so eine Flasche richtig
rein? Nein. Das ist nur für kleine Trinkflaschen. Also wenn ein Kind eine größere Flasche hat, dann hat es leider auch Pech gehabt.
Okay, ja. Nicht schlecht. Okay, darf ich noch eine Frage zum Essen stellen?
Ja.
Wie ist es mit dem Essen?
Das Schulessen ist auch ein ganz großes Thema bei uns. Genau. Das sollte Hühnchenfleisch sein. Eine Frikadelle.
Okay.
Ja, die war nicht ganz durch. Wobei auch mittlerweile angezweifelt wird, ob es überhaupt Hühnchen sein soll oder Hühnchen ist. Also es gibt in Frankfurt mehrere Caterer, zwei große. Und das Schulessen lässt extrem zu wünschen
übrig. Was ist das hier?
Ich glaube, das ist Couscous. Ich bin mir aber auch nicht sicher, weil vieles einfach nur als Pampe oder Brei auf den Tisch kam. Das war auch ein großes Projekt des Stadtelternbeirats. Weil wir es als Eltern immer nur gehört haben, wir haben uns damit auch gar nicht weiter beschäftigt. Es ging immer nur darum, das Essen schmeckt nicht, das Essen ist nicht, es reicht nicht von der Portion. Man nimmt es als Eltern zwar wahr, aber man kann sich sowas gar nicht vorstellen. Und als sich die Beschwerden auch an vielen anderen Schulen so gehäuft haben, haben wir gesagt, okay, wir nehmen das jetzt mal genauer unter die Lupe und gehen mal in die Schulen, beschäftigen uns damit, lassen Fotos sammeln von den Kindern. Und das ist dann eben das Ergebnis, was dabei rausgekommen ist. Und wir waren alle schockiert und es wusste wirklich kein Elternteil in Frankfurt, wie das Essen aussieht. Weil man eben, man geht davon aus, die Kinder werden gut versorgt, man bezahlt ja auch dafür. Und es ist gar nicht in der Vorstellung, dass sowas überhaupt auf den Tisch kommt. Zumindest war es das nicht bei uns, ja. Und dann, wenn man sich dann eben, wie gesagt, näher damit beschäftigt, dann sieht man sowas. Mhm. Und kann es immer noch nicht glauben. Und man muss auch dazu sagen, also die Eltern bezahlen 3 Euro pro Essen. Und der Caterer bekommt knapp 10 Euro brutto für jede Portion.
Okay, 10 lohnt sich.
Ja. 10 Euro für das?
Ja.
Okay, da hat man, glaube ich, eine Aufgabe. Da muss man, ran an diese auch. Versorger.
Ja.
Das geht so nicht.
Warum kontrolliert das keiner?
Genau,
das, ist auch die Frage.
Das war auch unsere Frage. Also wir haben regelmäßigen Austausch, sind wir mit dem Stadtschulamt, die ja auch die Verträge mit den Caterern schließen und das eigentlich auch kontrollieren. Also die gehen auch an die Schulen und gucken sich das an, aber die haben auch zu wenig Personal und sind eben auch komplett überlastet.
Ja? Ich meine, so wie ich Sie alle hier einschätze und jetzt auch verstanden habe, würde ich immer sagen, Sie würden trotzdem sagen, Schwamm drüber, aber vielleicht war das auch der Schwamm, den wir da gerade gesehen haben, über dieses Essen. Wenn der Rest funktionieren würde.
Ja.
Und meine Frage zum Abschluss wäre, sozusagen, vielleicht fangen Sie an, Frau Mächtle, wenn man sich jetzt anschaut, wie die Entwicklung gerade ist. Die Bundesregierung sagt, wir haben das jetzt im Griff mit Zuwanderung und so weiter. Ich höre, Sie runzeln schon die Stirn. Ich höre Landräte, Bürgermeister, jüngst den aus Schwäbisch Münd, glaube ich, der sagt, ich habe immer noch jede zweite, dritte Woche einfach dann ein völlig neues und sprachfremdes Kind dann bei mir in der Schule sitzen. Und jedes Mal fangen wir wieder von vorne an. Und das Ergebnis sind genau diese Studien, die jetzt dieser Tage auch wieder veröffentlicht wurde, nämlich, dass es immer weiter nach unten geht und dass wir wirklich Bildungsverlierer produzieren. Was bräuchten wir? Bräuchten wir wirklich mal Stopp, komplett Stopp, Reset-Knopf drücken, um die Kinder, die da sind, jetzt endlich mal vernünftig in das System zu integrieren? Oder können wir es uns das leisten, immer noch weiter Menschen obendrauf dazu zu kriegen?
Also ich sag mal, wenn das System stimmt, dann kann man auch Leute, die dazukommen, integrieren. Nur in meinen Augen müsste man sehr viel früher anfangen.
Aber sind wir dann so einer Grenze? Das ist das, was ich versuche zu verstehen. Und man sagen muss, das scheitern. Also wenn ich das hier höre, das ist ja alles im Grunde die Geschichte von Überforderung. Das sind ja keine bösen Menschen und das ist auch und ist auch ein sympathischer Zug, Leuten helfen zu wollen und sie aufzunehmen und so, ist alles gut. Aber irgendwann muss man doch mal sagen, an dem Punkt wird das System dysfunktional. Übrigens auch für die, die neu dazukommen.
Vielleicht müsste man das System auch einfach neu denken, sage ich mal. Das heißt zum Beispiel, weiß ich, in Ludwigshafen ist ja auch die Diskussion um Ganztagsschule, wäre das die Lösung? Ja, es wäre durchaus eine gute Möglichkeit, Kinder aufzufangen, sie länger zu fördern, mit ihnen länger zu arbeiten einfach. Ist durchaus auch eine Entlastung für viele Elternhäuser, könnte ich mir vorstellen, gerade wenn 6, 7, 8 Kinder da sind. Der Punkt ist aber, warum hört man denn nicht auf die Schulen? Was braucht ihr Schulen denn, um eine gute Ganztagsschule zu sein? Und für mich ist ganz klar, ich möchte eine verpflichtende Ganztagsschule, dass jedes Kind, das bei mir in der Schule ist, auch im Ganztagsbereich läuft. Mhm. Weil dann kann ich pädagogisch arbeiten. Dann kann ich den Kindern, die morgens keinen guten Start in den Tag zum Beispiel hatten, weil in der Familie was schief lief, weil sie vielleicht die kleineren Geschwister noch versorgen müssen, dann kann ich diesem Kind die Zeit geben und kann sagen, wir haben ja zusammen den ganzen Tag und nimm dir jetzt deine Auszeit, die du brauchst und du hast und noch den ganzen Tag Zeit, um dein Lernkontingent zu erfüllen.
Wie würden Sie es beschreiben?
Ja, wir brauchen tatsächlich eine systematische Herangehensweise. Mhm. Wissen Sie, häufig gibt es so Einzelentscheidungen. Das gibt es an Schulen auch, dass eine Schulentwicklungsmaßnahme vollzogen wird, die aber nicht systemisch gedacht wird. Und Sie hatten Hamburg als Beispiel gebracht. Mhm. Da gibt es wirklich gute Entwicklungen, die sich andere Bundesländer jetzt auch abschauen. Zum Beispiel dieses Leseband, was es in der Grundschule gibt. Weil wissenschaftlich begleitet worden ist, dass durch ein Leseband zum Beispiel die Lesekompetenzen steigen. Und wenn ich als Schulleiter sozusagen Zahlen vorliegen habe, eine Studie vorliegen habe, die mir belegt, dass es sich verbessert, dann brauche ich auch nicht aus dem Bauch heraus entscheiden, sondern ich kann sagen, wir treffen diese Schulentwicklungsmaßnahme, weil nun mal bewiesen ist, dass dieses und jenes eintritt.
Das muss ich aber dazu sagen, Leseband, klar, wir müssen es auch machen, aber ich finde es ein Unterschied, ob ein Leseband in Hamburg wissenschaftlich begleitet wird, wo die Schulen an die Hand genommen werden und quasi zur Umsetzung.
Einmal kurz erklären, Leseband ist die Idee.
Das ist eine verpflichtende Lesezeit pro Tag in der Schule, die ein Kind lesen soll. Es gibt verschiedene Konzepte, wie ein Kind lesen soll in Hamburg. Wie gesagt, war das alles sehr wissenschaftlich begleitet für die Schulen.
Es gibt also Lösungen.
Ja, und das heißt, aber wir kriegen sie nur vorgesetzt und werden dann damit quasi alleingelassen. Da heißt nämlich hier, nehmt das, führt's durch. Aber unsere Schulen nimmt niemand an die Hand beim Leseband und sagt, so könnt ihr das machen, so macht ihr es gut, so setzt ihr es gut um.
Da muss ich, wie gesagt, für Berlin sagen, dass es so ist. Also deswegen kann ich
nicht. Aber ist doch gut,
wenn es gibt diese Lösungen. Also es gibt sozusagen Lösungen, die wir systemisch durchsetzen müssen. Nicht einfach nur.
Ja, Frau Rinn, wenn man, war das nicht Hessen, wo es ab 26 die Garantie gibt für
den Ganztag? Für den Ganztag, ja.
Genau. Wenn Sie das hören, ich habe manchmal das Gefühl, das wird so per Ordre dem Mufti von oben einfach angesagt und dann seht mal zu, wird schon irgendwie passieren. War ein Wahlversprechen, läuft. Was läuft denn dann außer die Nase?
Also wir haben 81 Grundschulen in Frankfurt ungefähr. Und ich glaube, 35 haben uns schon zurückgemeldet, dass sie nicht in den Ganztag können, weil sie weder die Räume noch das Personal haben.
Also es wird nicht funktionieren, schlicht und ergreifend.
Nein.
Ziemlich weltfremde Geschichte. Das heißt, man müsste daran arbeiten, das tatsächlich umzusetzen. Wie ist es bei Ihnen abschließend gefragt?
Aus meiner Sicht brauchen wir...
Wie löst man diesen Lehrermangel und macht dann daraus sozusagen Politik, die Leute dann auch wieder erreicht. Das ist ja der Punkt. Ich meine, wir diskutieren häufig auf so einer abgehobenen Ebene darüber, wie politische Entwicklungen sind, wie hart die Polarisierung. Ich meine, auch gerade bei Ihnen in Sachsen-Anhalt beispielsweise. Und dann denke ich immer, ja gut, okay, können wir mal darüber reden, welche Themen die Menschen an der Basis wirklich haben. Und vielleicht kriegen wir dann langsam eine Idee davon, warum die so sauer sind.
Ja. Wir brauchen eigentlich nur zwei Dinge. Das erste ist eine Politik, die vorausschauend agiert. Und das ist leider bei uns nicht immer der Fall gewesen. Mhm. In so etwas rutscht man nicht sehenden Auges rein. Man hätte schon vor 15 Jahren erkennen können, wann die große Kohorte an Lehrkräften auch in den Ruhestand eintritt. Genau. Und man hätte dort Entscheidungen fällen können, um dagegen zu steuern. Studienplätze ausweiten, auch Lehrer übernehmen, in Begleitmaßnahmen integrieren, obwohl ich sie vielleicht de facto momentan noch nicht brauche. Aber ich brauche sie perspektivisch. Ich muss sie ranführen und sich selbst so attraktiv aufstellen, dass ich in Konkurrenz mit den anderen Bundesländern mithalten kann. Mhm. Das haben wir als Bundesland nicht getan. Und jetzt zahlen wir ein Stück weit die Zeche dafür.
Preis.
Das heißt, ich wünsche mir vorausschauendes Agieren. Das war im Übrigen bei den Polizeibeamten in Sachsen-Anhalt dasselbe. Wir haben jetzt in etwa 10 Jahre gebraucht, um das Defizit wieder aufzuarbeiten und dahin zu kommen, dass wir wieder eine stabile Ausstattung mit Polizeibeamten in der Fläche auch haben. Wenn du das nicht machst, dann bist du nur am Hinterherrennen und am
Reparieren.
Löschen, am Reparieren.
Genau.
Das ist das Erste. Also mit Weitblick nach vorne agieren. Und wir hätten jetzt eine Chance, wenn tatsächlich so der demografische Knick bei uns kommt, tatsächlich das Potenzial zu nehmen und da in die Qualität zu investieren. Das Zweite, was wir benötigen, ist eine bessere konzeptionelle Vorbereitung, wie Schule eigentlich funktioniert. Mhm. Unter anderem habe ich das erkannt an dem Thema Migration mit der Zuwanderung der Ukraine. Das kam sicherlich für alle ein Stück weit überraschend, auch in dieser Größenordnung. Aber die einfach an die Schulen zu geben, ab Tag 1 zu sagen, ist Schulpflicht, also bitteschön, das war fatal. Das hat dazu geführt, dass unsere Schulleiter, unser Lehrpersonal, die hatten keinen Plan. Es wurde ihm nicht gesagt, wie so etwas zu funktionieren hat, was sie dort machen können. Das heißt, jeder hat sich ein Stück weit selbst mit der Situation konfrontiert, nach irgendwelchen Alternativen umgeschaut. Wir tun den Menschen, die von weit her hierher kommen, um hier Schutz zu suchen, keinen Gefallen. Den Lehrkräften keinen Gefallen, wir überfordern sie damit und den Mitschülern auch nicht, weil es insgesamt Schule verlangsamt. Schulpflicht hätten wir anders interpretieren müssen. Wir hätten erst einmal nur an Sprache arbeiten sollen. Gerne im schulischen Umfeld. Mhm. Aber bitteschön, ich muss doch diese Kinder erst einmal heranführen, ja, damit sie überhaupt hinterher beschult werden können, bevor ich sie in eine Klasse integriere. Und da fehlt mir an vielen Stellen konzeptionelle Grundlage. Und damit muss man einfach auch den Schulleitern und den Lehrern ein gutes Gerüst mit an die Hand geben, damit, genau, sie auch ihre Arbeit machen können.
Und offensichtlich fehlt es auch daran, dass man Menschen wie Ihnen von der Basis schlicht und ergreifend zuhört. Vielleicht ist das wichtigste die wichtigste Erkenntnis.
Wobei ich da sagen muss, wir sind ja im Dialog. Wir haben nicht nur Bildungsmärsche organisiert durch die Eltern, sondern wir haben auch schon dreimal einen Bildungsdialog mit der alten und mit dem neuen Bildungsminister erlebt. Und das war ein sehr offener, ein sehr interaktiver Austausch. Mhm. Und es sind ja einige Dinge passiert in den letzten ein, zwei Jahren. Das heißt, offensichtlich kann Politik auch anders. Sie hören zu, sie wollen Dinge verändern. Das geht natürlich nicht alles über Nacht. Aber man merkt schon, dass sie Dinge kritisch hinterfragen und dass sie auch Impulse setzen. Mhm. Und deswegen setze ich auch darauf, dass wir mit der Diskussion heute Abend hier wiederum etwas in Gang gesetzt haben, dass die Dinge noch mehr gesehen werden und dass wir auch erkennen, alle miteinander, jeder muss einen Beitrag dazu leisten. Und das beginnt bei den Elternhäusern, das geht bis hin zur Politik, damit wir am Ende wirklich eine funktionierende Gesellschaft haben. Denn das beginnt mit den Kleinsten bei uns.
Genau. Also, bleibt eine Mammutaufgabe, das habe ich heute verstanden. Und ich habe auch kapiert, das war nicht das letzte Mal, dass wir über dieses Thema reden, möglicherweise auch wieder in dieser Runde. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.